Ja, diese Predigt wird jetzt wirklich so diese Reihe Reif werden im Glauben, meine Reihe abschließen, aber wir sind noch nicht fertig mit Reif werden. Das geht immer weiter. Wir alle kennen bewusst oder unbewusst Sehnsucht, die Sehnsucht nach innerer Stärke. Wir wollen stark werden. Trotzdem ereignet sich unser Leben vor allem in der äußeren Welt. Also wir denken, dort passieren die echten Dinge, also so geboren werden, aufwachsen, Schule, Beruf, Karriere, Familie, irgendwann mal die Rente und so weiter, das sind doch wirklich die wichtigen Dinge des Lebens, denken wir, diese äußeren Sachen. Unser Leben ist eine Aneinanderreihung von Erlebnissen und Erfahrungen der äußeren Welt. Der Fokus der meisten Menschen liegt darum eindeutig auf der äußeren Welt, auch oft von Christen. Und das hat fatale Folgen. Die Seele spielt keine Rolle. Erfolg ist wichtiger als Charakter, Leistung zählt mehr wie gute Werte. Aber wir leben an der Schnittstelle zwischen der äußeren Welt und der inneren Welt. Und ich nenne die innere Welt in dieser Predigt jetzt ganz bewusst unsere Seele. Also an dieser Schnittstelle leben wir. Und die äußere Welt beeinflusst unsere Seele. Und das ist das Paradoxe, das Komische, das Verrückte an unserer Zeit, wobei ich denke, es war gar nie groß anders. Das ist das Paradoxe an unserer Zeit, dass die meisten Menschen versuchen, ein gelingendes Leben zu erreichen, indem sie sich auf die äußere Welt konzentrieren. Bessere Gesundheit, mehr Wohlstand, finanzielle Sicherheit, ihr kennt das, mehr, besser, besser, besser. Und das sind ja grundsätzlich gute Dinge. Die sind ja nicht schlecht, die sind grundsätzlich gut. Aber sie helfen wenig, wenn der innere Mensch, unsere Seele, unterversorgt ist. Jesus sagte dazu trefflich, das Wort Markus 8, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Innere Stärke finden wir nur, wenn wir uns den Bedürfnissen unserer Seele zuwenden. Ist die innere Welt, also ist unsere Seele in Ordnung, geordnet und gut versorgt, vermag das selbst in schwierigen Umständen können wir dann Sinn und Freude entwickeln. Ist die innere Welt aber in Unordnung, helfen uns dagegen alle Erfolge in der äußeren Welt nicht weiter. Wir führen ein ruheloses, getriebenes und unzufriedenes Leben. Eine gut versorgte Seele ist der Schlüssel zu einem gelingenden Leben. Wenn meine Seele gesund ist, können äußere Umstände mein Leben niemals zerstören. Und wenn meine Seele nicht gesund ist, können äußere Umstände mein Leben niemals retten. Also ich finde es so wichtig, dass wir das mal verstehen. Der Zustand unserer Seele ist entscheidend für den Zustand unseres Lebens. Also, sagen wir mal so, ich kann unglaublich erfolgreich sein, berühmt, schön und trotzdem mein Leben hassen. Ich kann unglaublich reich sein und dennoch ein armseliges Leben führen. Ich kann unglaublich viele Likes haben auf meinem Twitter-Account und ganz viele virtuelle Freunde haben und dennoch im Herzen zutiefst einsam und unglücklich sein. Das ist die äußere Welt, oder? Wir denken, wenn ich da alles habe, dann ist die innere auch in Ordnung. Aber nicht die äußeren Umstände machen mein Leben aus, sondern wie meine Seele sie bewertet. Also andersrum kann ich auch sagen, ich kann in den Slums von Kalkutta leben und jeden Tag ums Überleben kämpfen und dennoch im Innersten zufrieden sein, wenn meine Seele gut versorgt ist. Oder ich kann durch einen Unfall die Kontrolle über meinen Körper verlieren und den Rest meines Lebens im Rollstuhl sitzen und dennoch für andere Menschen Inspiration und Ermutigung sein und Glück und Zufriedenheit ausstrahlen. Ich kann todkrank sein und trotzdem für andere ein Zeugnis im Glauben sein, wenn meine Seele gut versorgt ist. Siehe, Philipp Mickenbacher, den wir im Abendgottesdienst als Zeugnis gehabt haben, er ist gestorben letzte Woche und er war bis zum Schluss so ein Zeugnis für Jesus. Seine Seele war gut versorgt, das hat man gemerkt. Je länger, je mehr er zum Tod kam, desto besser war sie versorgt und er war so ein Zeugnis. Also wie wir uns fühlen, hängt nicht von den äußeren Umständen des Lebens ab, sondern vom Zustand des inneren Menschen. Und dennoch kümmern sich und sorgen wir uns vor allem für die äußere Welt. Mir ist gestern Abend beim Reden mit Vini so meine Schwiegermutter eingefallen, als wir so jung verheiratet waren und wir oft zu ihr kamen am freien Tag, dann hat sie solche, ich habe immer gesagt, ach, deine Schundheftli oder Frau im Spiegel oder was weiß doch ich. Ich habe die manchmal gern durchgeblättert, aber ich habe gemerkt, da liegt ihre Sehnsucht. Wenn ich so schön wäre, so schöne Kleider hätte, so reich wäre, dieses Auto hätte. Also quasi immer dieses äußere Welt muss in Ordnung sein. Mit dem Trugschluss, die innere ist halt dann auch versorgt. Ich habe nichts gegen Schundheftli. Um das zu sagen, also mal eins durchblättern, also Schund meine ich, so dieses diese. Regenbogenpresse, danke, genau. Aber eben wenn wir denken, wenn wir das dann haben, dann ist unser Leben in Ordnung, das ist einfach ein Riesentrugschluss. Für unseren Körper kennen wir ja ganze Fitnessprogramme. In meinem Kurs Lebe leichter haben wir ja, naja, jetzt sieht man es gerade nicht mehr so sehr, Lebe leichter, aber egal. Da habe ich aber ganz viel von den, was wichtig ist für unseren Körper, gesagt. Und ich möchte dieses Fitnessprogramm, also es lässt sich einfach wunderbar übertragen, 1:1 für unsere Seele anschauen. Also wir wissen, was für unseren Körper wichtig ist. 4 Sachen. Was ist wichtig für unseren Körper, dass wir in einem gesunden Körper leben, zum Beispiel? Ernährung? Schlaf, Ruhe? Bewegung? Ja, das auch. Ja, ja, das kommt dann auch noch. Aber das Letzte sage ich euch gerade, wäre Hygiene. Das ist auch noch wichtig. Das ist auch noch wichtig. Und genau an diesen Punkten werden wir uns jetzt entlanghangeln. Wir beginnen mit der Ernährung. Was nährt unsere Seele? Was ernährt unsere Seele? Ich sagte es schon mal, unsere Seele ernährt sich von Sinn, von Schönheit, von Freude und von echten Verbindungen, wer das auch immer gesagt hat. Das wäre, was unsere Seele nährt, sinnbildlich steht da mein Kochtopf drauf. Erstens der Sinn. Wenn uns der Sinn fehlt in unserem Leben, dann leidet die Seele. Die Seele ernährt sich von Sinn. Die Frage nach dem Sinn ist eines unserer größten menschlichen Bedürfnisse. Wir fragen nach dem Warum, wozu und kommen durch diese Fragen auf den Sinn. Warum bin ich hier auf dieser Welt? Was ist der Sinn meines Lebens? Viktor Frankl hat einmal gesagt, man kann fast alles ertragen im Leben, wenn der Sinn geklärt ist. Wenn ich dann über Ernährung rede in meinem Kurs, sage ich natürlich all die Sachen, die nicht gut sind, diese Softgetränke, diese McDonald's-Sachen, all das, wo zu viel Fett und zu viel Zucker drin ist und zu viel Salz und vor allem natürlich diese Fast-Food-Sachen. Also alles, was nicht selber zubereitet ist, alles, wo man nicht selber weiß, was man da reingekocht hat, ist, kann man gerade küttern. Oder natürlich gibt es Ausnahmen, natürlich. Aber grundsätzlich, und so ist es in der Ernährung für die Seele auch, da gibt es manche Menschen, leben mit Fast Food für die Seele. Statt den Sinn zu suchen in ihrem Leben, rennen sie dauernd rum und sind beschäftigt, dass ja die Seele gar nie fragt, warum bin ich auf dieser Welt? Wozu willst du mich, Gott, gebrauchen? Eben Fastfood-Ernährung für die Seele ist es, beschäftigt sein. Wir halten die Seele am Laufen, ohne den tieferen Frieden nach dem Sinn wirklich zu klären. Ständig auf der Flucht nach den Fragen des ständig auf der Flucht vor den Fragen nach dem Sinn. Das Zweite, was nährt die Seele? Die Seele ernährt sich von Schönheit. Berge, Flüsse, Blumen, all das Schöne, schöne Menschen. Jeder hat so Kunst, Musik. Die Seele ernährt sich von Schönheit. Weil wo immer wir auf Schönheit treffen, beginnt unsere Seele zu schwingen. Ich behaupte, Gott ist schön. Das ist auch der Grund dafür. Und das gibt uns Energie. Das Fastfood für die Schönheit ist dann Kitsch. Also das ist natürlich immer im Auge des Betrachters. Das weiß ich, das ist ein schwieriges Thema. Aber grundsätzlich könnte man vielleicht sagen, Kitsch ist eine billige Kopie von Schönheit. Kitsch ist, wenn in groben Linien Schönheit kopiert wird, ohne innere Tiefe. Also ich kann zum Beispiel, es gibt wunderschöne Plastikrosen, schöne, ohne Zweifel. Aber es ist ein Riesenunterschied, wenn ich so eine Rose anschaue, wie sie innen aussieht, in der Blüte und auch die Zeiten dann, wenn sie auch verwelkt und so. Das ist echte Schönheit und die Plastikrose, die ich vielleicht manchmal auch aufstelle, ist Kitsch, das ist Fast Food für Schönheit. Oder was auch noch, also Schönheit, ein Mensch ist für mich zum Beispiel schön, wenn er in Würde altert. Ihr kennt immer noch Maye Brunner, oder? Sie wurde über 90, sie war bis zum Schluss für mich so eine schöne Frau. Und nicht, weil sie nie alt geworden ist, sondern weil sie schön war, so von innen heraus, ohne dran rumgeschnipselt zu haben, oder? Das wäre ja auch Fastfood von Schönheit. Hier mal Lippen aufspritzen, dort was verkleinern und vergrößern und so, das ist für mich auch Kitsch. Weil die Menschen meinen dann eben auch wieder die äußere Welt, wenn ich das in Ordnung gebracht habe, dann geht es mir besser. Trugschluss. Darum schnippeln Frauen und Männer immer wieder neu an sich rum, wenn die eine Operation vorbei ist. Die Seele braucht Freude. So die Freude, dass ich weiß, ich habe etwas Schönes erlebt, vielleicht ein Konzert, da war wieder Schönheit verknüpft mit Freude. Einfach etwas, was ich bekommen habe, was mir gut getan hat. auch ein schönes Essen, einfach was mir Freude gemacht hat. Kitsch von Freude ist dann das Vergnügen, oder? Einen saufen, was weiß ich, was die Menschen alles so machen für das billige Vergnügen, oder? Das wäre das Fastfood von Freude. Hält nicht lang an, gibt am Morgen Kopfweh oder was weiß ich, Sachen, die man am nächsten Tag lieber vergessen will. Das ist Fastfood für die Seele statt Freude. Und das Letzte, echte Verbindungen mit Gott und Menschen. Und übrigens, das sage ich im Kurs auch immer wieder, die Verbindungen, gerade auch zu Menschen, die kommen nicht von selber, wenn du alt bist. Die musst du aufbauen, wenn es dir gut geht, dich auch um andere kümmern, weil sie kümmern sich dann auch wieder um dich. Echte Verbindungen und auch zu Gott, lass es doch nicht immer schleifen und denk, irgendwann überlasse ich Gott mal mein Leben, mach doch das einfach mal und klär das mit Gott. Das nährt auch deine Seele. Frage, wo bietest du deiner Seele zu viel Fastfood? Das macht träge und fett. Wo ist deine Seele schlecht ernährt? Das nächste mache ich jetzt noch nicht, sonst lest ihr das alles im Voraus. Ich kann halt das noch nicht mit so ein. Ich lerne das dann, wenn ich 80 bin. Das zweite, das erste war, was pflegt, was nährt die Seele? Das zweite ist, die Seele will gepflegt werden. Also wir pflegen ja mit Eifer den äußeren Menschen. Die einen mehr, die anderen weniger. Wie viel Pflege bekommt deine Seele? Wie viel Hygiene betreiben wir? Welcher Dreck sammelt sich in der Seele an? Und wie werden wir diesen Dreck los? Was wächst da über Jahre unkontrolliert in deiner Seele, ohne dass du das mal zurückschneidest? Eben Hygiene am Körper kennen wir. Alle möglichen Haare müssen unbedingt mal geschnitten werden oder abrasiert. Die dreckigen Fingernägel müssen mal geputzt werden. Und irgendwie, wenn wir uns dauernd nicht gut tun, dann vergiften wir innerlich. Also, zurückgeschnitten. Was ist da in uns, um das wir uns schon längst kümmern müssten in unserer Seele? Was ist da in uns, was langsam anfängt zu stinken? Seelenhygiene bedeutet, dass wir das im Inneren zurückschneiden in unserer Seele, was uns belastet und von Gott trennt und was uns Gott eigentlich schenken möchte. Gut, die Pflegeserie für die Seele. Von Sorgen, Scham und Schuld. Das erste wären Ängste und Sorgen. Wo ist der Honsa? Mensch, jetzt sitzt du da oben. Naja, Winnie. Für einen kurzen Moment sind das jetzt mal deine Sorgen, Winnie. Und es heißt in 1. Petrus 5, Vers 7, was heißt dort von den Sorgen? Alle eure Sorgen werfet auf mich, sagt Jesus, denn er sorgt für euch. Jetzt, Winnie, für 0,0001 Promille Sekunde bin ich mal Jesus. Würdest du bitte deine Sorgen auf mich werfen? Ihr habt es nicht gesehen. Deine Sorgen? Wirf sie auf mich. Also Jesus fängt sie immer auf. Aber was ich damit sagen will, als Winnie seine Sorgen auf mich geworfen hat, hat er mich angeschaut. Er hat nie auf den Ball geschaut, auf seine Sorgen. Er hat sie einfach auf mich geschmissen. Und das ist ein ganz wichtiger Teil in dem Vers. der Fokus. Fokussier dich bei deinen Ängsten und Sorgen nicht immer auf diese Sorgen, weil da treffen wir nie, oder? Wir müssen auf Jesus schauen und dann unsere Sorgen auf ihn werfen. Ich finde es ein geniales Bild. Also Ängste und Sorgen, jetzt mache ich da weiter. Ängste und Sorgen zurückschneiden. Ja, Andrea, das sagt sich so leicht. Ich habe das jetzt gerade so richtig erlebt. So im Mai, so Mitte Mai fing es bei mir an zu rotieren. Ich konnte nicht mehr schlafen, das schaffen wir nie. Der Juni kommt so schnell, die Kisten packen sich nicht von selber und so weiter. Genau, da waren die Ängste und die Sorgen. Und da habe ich das gelesen von den Sorgen und es hieß, die Sorgen und Ängste sollten wir eben der Fokus auf Jesus richten und wir müssen das einüben. Also habe ich angefangen, immer wenn die Sorgen gekommen sind, zu sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Es wird mir nicht mangeln, dass die Kisten gefüllt sind. Und wenn sie nicht gefüllt wären, wären ganz viele da, die noch helfen würden, alles reinzuschmeißen. Und er sorgt für dich. Glaubst du das? Und das ist eben der Fokus, wegzutun von den Sorgen zu Jesus. Weg von den Sorgen und den Ängsten. Schau Jesus an. Schneide so die Sorgen und Ängste immer mehr aus deinem Leben weg und schau auf Jesus. Ja, das geht nicht von heute auf morgen, das müssen wir einüben. Oder eine andere Variante ist, dass wir uns auf Jesus fokussieren, was er ist, was er für uns getan hat. Lobpreislieder singen, Sachen lesen, wo uns Jesus so richtig groß gemacht wird, ihn anbeten. Also wenn wir eine Haltung der Entsorgung, ja, Entsorgung kann ich ja gerade auch ein Lied davon singen, aber das ist gut, Sachen nehmen und entsorgen in die AWAG, aber ich meine bei Jesus, oder? Entsorgen bei ihm und die wuchernden Ängste und Sorgen gehen weg. Also das kann ich jetzt bestätigen. Ich habe keinen Moment mehr Panik geschoben, dass wir das nicht schaffen. Dann die Scham, das ist das Zweite. Die Scham ist das, wo es in unserer Seele so vor sich hin wuchert. Scham versucht dauernd dir zu sagen, du bist nichts wert, du kannst nichts, versuch's gar nicht. Die Scham zerstört unsere Würde und Scham wuchert vor sich hin und Scham verbirgt sich hinter Wut. Menschen, die wütend werden, schnell wütend werden und dann ausfällig, da ist oft ganz viel Scham dahinter. Scham, weil ich nicht das geschafft habe, was ich dachte, weil ich das nicht kann und das nicht kann, weil die und die mich gar nicht so wertschätzen und so weiter. Und es kommt dann als Wut raus. Übrigens, die Beichte ist der beste Weg, um der Scham Einhalt zu gebieten. Beichte kennen wir gar nicht bei uns. Aber zu jemandem gehen, mit jemandem reden und das beim Namen nennen und die Scham ans Licht holen und so auch das wegschneiden. Trauer zulassen, sonst droht Vergiftung. Trauer um einen engen Familienangehörigen, Trauer um eine verpasste Lebensentscheidung, Trauer, dass ich nie die Matura gemacht habe, Trauer. Wir alle tragen in uns eine innere Verlustliste mit uns herum. Aber Trauer will zugelassen und gefühlt werden, nicht versteckt und vergraben, sonst fängt sie an zu stinken und vergiftet uns unsere Seele von innen heraus. Wenn wir das zulassen, wenn wir die Trauer zulassen, können wir durch sie hindurchgehen und werden innerlich gestärkt. Ich kann mich heute noch erinnern, die Trauer über meinen Vater, wie lang das ging in der Seelsorge und wie ich nachher befreit aus diesem Ganzen und gestärkt hervorgehen konnte. Und das letzte, Schuld entsorgen. Ja, das Schuld darf eigentlich nicht permanent dich anklagen. Weil wir stehen unter der Zusage der Vergebung und wir brauchen nicht länger mit der Schuld zu leben. Wir können sie bekennen, Gott sagen, er vergibt und dann ist gut. Wo braucht deine Seele wieder einmal eine Pflegekur, ein Wellness? Ich muss schneller reden, ich sehe es. Das dritte ist Bewegung. Ich habe das hier Charakter genannt. Workout für die Seele. Workout ist das neue Wort für Gymnastik. Auf deiner Trauerfeier werden die Menschen mal nicht sagen, sie hat immer ihr Gewicht gehalten. Oder sie ist 20 Jahre nur Velo gefahren. Oder sie hat 1000 Menschen beeindruckt. Oder sie war 3-mal im Jahr im Urlaub und hat die halbe Welt gesehen. Die Leute werden am Ende deines Lebens nicht reden über deine Erfolge und über deine guten Noten und über deine super Karrierezeugnisse, sondern sie werden reden über deinen Charakter. Er war so bescheiden. Sie konnte so gut zuhören, auch mit den Augen. Er konnte einem so ermutigen. Sie war einfach eine Beterin. All solche Sachen wird man sagen auf der Trauerfeier, wenn du beerdigt wirst. Und dass dem so ist, dass die Leute das gesehen haben und bemerken, dafür musst du sorgen. Wie Bewegung nicht von selber kommt, grundsätzlich ist man ja faul, also ich bin grundsätzlich faul, will mich nicht bewegen. Und so geht es uns mit der Seele auch, oder? Es braucht Übung, dran zu bleiben. Ein Ziel muss gesteckt werden und immer wieder wiederholt werden. Winnie und ich machen immer am Morgen, bevor wir zum Frühstück gehen, jeder neben seinem Bett sogenannte Planket-Übungen. Und ich bin ganz stolz, dass wir mit 50 angefangen haben, also nicht mit Alter 50, sondern 50 Planket. Und in der Zwischenzeit sind wir bei 75. Ich habe jetzt gerade erhöht auf 80. Eben, man muss ein Ziel haben und das muss dann, und jeden Morgen sagt irgendeiner, so schöne Übung mag ich gar nicht machen. Und der andere sagt dann, es wird jetzt gemacht. Das muss sein, oder? Also wir müssen das üben. Auch ein Charakter kommt nicht von selber. Und ein Charakter hat auch der beste Mensch nicht von selber, sondern der muss eingeübt werden. Zum Beispiel Demut statt Hochmut. Evelyn Binsack, diese unglaubliche Frau, Schweizer Frau, die Extremsportlerin, die hat einmal gesagt, am Fuße des Everest liegen ganz viele Leichen, die ein Zeugnis sind von der Hybris. Also von der Selbstüberschätzung. Das ist interessant, oder? Nicht beim Hochgehen auf den Everest. Da ist man noch fokussiert und man denkt, ich muss aufpassen, kann mich nicht überschätzen. Und man überlegt, jeder Fuß, jeder Handgriff muss gut überlegt sein. Und dann ist man oben und denkt, wow, was für ein Kerl bin ich, oder? Toll. Und dann passt man nicht mehr auf beim Runtergehen und dann liegen sie eben da unten. Das hat sie gemeint. Demut, Hochmut, Dankbarkeit statt Neid, seid dankbar in allen Dingen, heißt es in der Bibel, und danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewig. Über Dankbarkeit haben wir schon so viel geredet, naja, man muss es dann auch machen, oder? Uns andere zu Neid. Man muss auch gönnen können. Also sage ich immer wieder, gestern war ich auf dem Balkon, habe unsere Fenster geputzt und da lagen sie an der Aare, die Füße in der Aare und ich habe gedacht, ja, ich mag euch das jetzt so gönnen. Genießt das Wochenende und lasst es euch gut gehen. Also irgendwie kein Moment, dass ich gedacht habe, jetzt muss ich diese blöden Fenster putzen und... Man muss auch gönnen können. Sanftmut statt Zorn. Jesus anschauen, seine Sanftmut, sich überlegen, was würde Jesus jetzt in dieser Situation tun. Mut statt Trägheit. Mut heißt übrigens nicht, ich habe keine Angst. Mut ist die Entscheidung, trotz dem, also den Schmerz in Kauf zu nehmen, der mit dem Tun vom Richtigen einhergeht. Also ihr könnt ja das nachher nachlesen. Trägheit ist faul und bequem und steht nicht auf, um das Richtige zu tun. Siehe David und Goliath, oder? Die anderen alle, Hilfe, Hilfe, nein, gegen den schaffen wir das nie. Und David hatte sicher auch Angst, aber er war mutig in Gott. War er mutig, stand auf und tat das Richtige. Dann Großzügigkeit statt Habgier. Wo sich Menschen immer mehr Gott unterstellen, verlassen sie das Reich der Habgier und betreten das Reich der Großzügigkeit. Menschen, die das gelernt haben, reden plötzlich nicht mehr darüber, wie viel muss ich jetzt abgeben im Reich Gottes? 10%? Ist das wahr? Und wirklich so viel? Und vom Brutto oder vom Netto? Und so weiter. All diese Fragen. Menschen, die großzügig sind und der Habgier den Kampf abgesagt haben. Dann Selbstbeherrschung. Bescheidenheit. Muss man mal aufmachen? Geht's? Oder so zwischendrin? Bescheidenheit statt Maßlosigkeit. Ich glaube, wir haben heute das Maß verloren. Also in der äußeren Welt sowieso. Was kostet ein Fußballspieler? 250 Millionen? Was kostet ein Bild von Banksy? Unglaublich und nicht mal schön, oder? Es ist unglaublich. Wir haben das Maß verloren. Ein bescheidener Charakter ist das beste Werkzeug gegen Maßlosigkeit. Also manchmal ist es ja im Status auf dem Handy auch so. Hast du schon gesehen, wo ich war? Ich war da und da und habe das erlebt und das erlebt. Hast du das gesehen, was ich mir gekauft habe? Hast du es gesehen? Habt ihr es alle gesehen? Wie viele Klicks habe ich? Was, erst 80? Das geht doch nicht. Und so, Maßlosigkeit, Bescheidenheit wäre ein schöner Charakterzug. Und das letzte, Selbstbeherrschung statt Begierde. In der Bibel finden wir eine sehr positive Sicht von Sexualität und Lust, wenn sie in den größeren Zusammenhang von Liebe eingebettet ist. Begierde meint einfach das Begehren, das nicht abwägt, sondern sagt, ich will jetzt und hier und sofort Und was nachher ist, ist mir jetzt gerade egal. Aber Selbstbeherrschung heißt, ich überlasse der Begierde nicht die Kontrolle. Aber auch das muss trainiert werden. Man kann diese Liste ohne weiteres weitermachen für sich selber. Hast du einen Plan, wie du deinen Charakter aufbauen willst? Wir können das nicht alles dem Zufall überlassen. So denken, es wird schon irgendwie werden. Nein, Gott will, dass wir reifen, wachsen in seinen Charakter hinein, in sein Wesen hinein. Und das wünsche ich uns. Und jetzt das Letzte. Ach. Endlich Urlaub. Ruhe für die Seele. Wir hatten jetzt Ernährung, wir hatten Pflege, wir hatten Bewegung und jetzt kommt die Ruhe. Ein Augustinus, der alte Kirchenvater, hat gesagt, unruhig ist unser Herz in uns, bis es Ruhe findet in Gott. Und das Erste, was der Mensch nach seiner Erschaffung bekommen hat, war ein Tag Ruhe, ohne dass er was gemacht hat. Das finde ich krass. Geschaffen und Ruhe. Toll. Da kommt was von der Gnade raus, was Vini letztes Mal gesagt hat. Gott ist gnädig. Er möchte, dass wir aus der Ruhe heraus arbeiten. Er will uns erst füllen, damit wir etwas weitergeben können. Gott wollte, dass wir alle 7 Tage so einen Tag der Ruhe haben. Der feste Rhythmus von Arbeit und Ruhe, Anspannung und Entspannung sollte der Rahmen sein, der unseren Körper und unsere Seele Ruhe schenkt. Vielleicht wird darum der Urlaub heute so überbewertet, weil uns dieser regelmäßige Rhythmus abhanden gekommen ist. Wie findest du Ruhe für deine Seele? Nehmt auf euch mein Joch, hat Jesus gesagt, es ist mir zu warm in meinem Kissen. Nehmt auf euch mein Joch, hat Jesus gesagt, und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr was finden für eure Seele? Ruhe. Und ich habe es kürzlich mal gesagt, ich habe das immer falsch verstanden, dieses Wort vom Joch. Also wenn man das doch hört, nehmt auf euch mein Joch, denkt man, oh, auch noch das Joch, jetzt ist doch ohnehin so viel, oder? Auch noch das Joch. Aber wenn man das näher betrachtet, in neutestamentlicher Zeit gab es meistens die Ochsen mit 2 Jochs. Und in einem Joch hat man einen Ochsen gespannt, der gut trainiert war, der alles konnte, also schon wusste, wie man das Pferd pflügt und so weiter. Und links daneben hat man ein junges, unerfahrenes, ein Ochs reingetan. Also quasi der Ochse, der alles konnte, schon trainiert war, der hat die eigentliche Arbeit gemacht und der andere Ochse, also ich, muss einfach so mitschalpen. Und plötzlich hat das Wort vom Joch für mich eine ganz neue, befreiende Bedeutung bekommen. Nicht ich muss unter diesem Joch sein, sondern Jesus ist unter diesem Joch und ich muss einfach mitschalpen. Schönes Wort, finde ich. Schönes Schweizer Wort. Ich komme zum Schluss. Die Seele des Menschen ist wie eine Klammer, die unseren Willen und Verstand, unsere Gefühle und unseren Körper mit seinen Sehnsüchten und Begierden verbindet und zusammenhält. Unsere Geschichte, unsere Werte, unseren Charakter und unsere Persönlichkeit. Wenn alles in uns sich auf diesen Gott ausrichtet und nach seinem Reich trachtet, Matthäus 6, 33, dann passiert etwas Wunderbares. Dann sagt die Seele mit Zuversicht, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dass ihr zu dieser Fitness für die Seele immer mehr kommt, dass die Seele gut genährt wird, dass sie gut gepflegt wird und abgeschnitten wird, was zu lang geworden ist, dass ihr Gymnastik macht für euren Charakter und dass ihr immer wieder die Ruhe genießen könnt. Das wünsche ich euch allen jetzt und sowieso in der Zukunft unbedingt. Gott sei mit euch, mit mir, und er behüte euch auf eurem Weg bis zum letzten Tag, und bis dorthin haben wir genug zu tun. Amen.